ARD.
Zu teure Tickets und keine Stimmung vor Ort. Kritik nach den Olympischen Spielen.
Trotz Mehrwertsteuersenkung, die Preise in der Gastronomie gehen nicht runter.
Und es gibt nur wenig Fahrschulen für Menschen mit Behinderung.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und in dieser neuen Woche wünschen euch Uli Spinnrad und Magdalena Bienert einen fantastischen Montag.
Heute ist der 23. Februar und auch von mir einen wunderschönen guten Morgen.
Gold für Philipp Raimund, für die deutsche Rodelmannschaft. Gold!
Daniela Bayer ist Olympiasiegerin!
So, das waren ein paar Goldmomente. Gestern gab es zum Abschluss der Olympischen Spiele auch nochmal einen Doppelsieg für Deutschland. Gold und Silber nämlich im Vierer-Bob. Das war es also mit den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Es ist vorbei. Die Abschlussfeier war natürlich gestern Abend noch die obligatorische. Und jetzt ist die große Frage nach den gut zwei Wochen, wie war es denn eigentlich?
Tja, wie war's? Da müssen wir unterscheiden zwischen einer sportlichen Bilanz und dem ganzen anderen Rest. Also sportlich lässt es sich auch relativ schnell zusammenfassen. Deutschland ist im Medaillenspiegel Fünfter geworden mit insgesamt 26 Medaillen. Norwegen hat die meisten geholt. Und im Eiskanal waren die deutschen Athleten wie so oft sehr erfolgreich, aber in anderen Bereichen dafür weniger, als man das eigentlich gewohnt ist.
Ja, Biathlon zum Beispiel. Ne? Da waren wir viele Jahre richtig gut. Das war dieses Jahr eher nichts, vor 4 Jahren auch schon nicht so gut. Gut, aber auch insgesamt war es schon mal besser, zum Beispiel vor 4 Jahren damals bei den Spielen in Peking, da war Deutschland noch Zweiter im Medaillenspiegel. Aber das Sportliche, das soll auch gar nicht unser Fokus heute sein, weil es auch abgesehen davon Kritik gab an der ganzen Veranstaltung. Und zwar unter anderem von unserem deutschen Slalom-Skifahrer Linus Strasser.
Wenn ich das einfach für mich persönlich bewerte, mit dem, was ich normal vorfinde, dann sind ja einfach wenig Emotionen, wenig Interaktionen mit Zuschauern, mit Fans. Und das ist doch am Schluss das, was ausmacht. Das ist absolut steril. Ich, ganz ehrlich, kann darauf verzichten.
Boah, harte Worte. Also er war deutlich enttäuscht von der Stimmung vor Ort. Philipp Raimund hat sich ähnlich dazu geäußert. Er hat als Skispringer ja Gold geholt und er meint, dass die verschiedenen Veranstaltungsorte so dieses typische olympische Flair verhindert hätten. Also Stichwort, ne, es war einfach alles dezentral, weite Wege zu den vielen Orten. Aber auf der anderen Seite in Livigno, da haben die Wettbewerbe im Ski- und Snowboard-Freestyle stattgefunden und da haben Sportler vom besten Ort der ganzen Spiele gesprochen.
Ja, die Meinungen sind da sehr unterschiedlich. Das zeigt auch diese Geschichte aus Antholz. Das ist ein Biathlon-Ort. Da gibt es die Huberalm direkt an der Strecke. Das ist seit Jahren eine richtige Institution. Und das Internationale Olympische Komitee ist vor den Olympischen Spielen dahingegangen und hat dann gesagt, entweder wir machen aus der Alm eine Art VIP-Alm mit Prosecco und Lachsschnittchen oder du als Wirt, du machst dicht während der gesamten Olympischen Spiele und der Wirt hat sich dann entschieden mitzumachen am Ende.
Und dann sah es so aus, dass bei ihm am Ende ja nicht so viele Menschen waren, weil die mussten ungefähr 450 Euro für den Eintritt bezahlen. Eine von ihnen, die das gemacht hat, war Katrin Grundmann aus dem Harz.
Es ist ein bisschen schade, dass hier so wenig Leute sind, aber bei den Preisen muss man sich natürlich nicht wundern.
Nee, das können sich dann so viele wahrscheinlich auch nicht leisten oder wollen es sich nicht leisten. Diese ganzen versprengten Veranstaltungsorte, von denen Linus Strasser auch gesprochen hat, die sind ja genau der Punkt, der die Spiele nachhaltiger machen soll, damit eben nicht an einem einzigen Ort zig neue Stadien und Anlagen gebaut werden müssen, die dann nach Olympia niemand mehr benutzt, sondern sollen eben die Anlagen genutzt werden, die es schon gibt. Der Preis ist dann aber eben, dass nicht alles an einem Ort stattfinden kann.
Ja, und das wird auch in Zukunft so sein. Bei den nächsten Winterspielen in den französischen Alpen wird es auch wieder verschiedene Veranstaltungsorte geben. Gerade bewerben sich ja auch mehrere deutsche Orte für die Sommerspiele. Also eben nicht nur einzelne Städte wie Hamburg, München oder hier Berlin, sondern auch ganze Regionen wie Rhein-Ruhr.
Und Felix Neureuther, unser Sportschau-Experte und ehemaliger Skirennfahrer, der meint, dass man auch für die Zukunft lernen kann aus diesen Winterspielen jetzt in Mailand und Cortina.
Dass du die Ticketpreise einfach massiv nach unten fährst, dass du da an einen Skihang oder an eine Skisprungschanze oder auch an eine Bobbahn, dass du da zigtausende Menschen bringst, weil dann schaffst du ein Erlebnis für die Athletinnen und für die Athleten, dass es ein besonderes ist. Die Stimmung vor Ort, das ist immer das Besondere an Olympia.
Also am Ende stehen sich da aber ja klar auch immer ein paar Dinge gegenüber. Also die Gegebenheiten für die Athleten, wie Neureuther sagt. Aber dann eben auch der Komfort für die Zuschauer und am Ende auch die Nachhaltigkeit. Also alles auf einmal lässt sich nicht so richtig gut gleichzeitig bedienen.
Ja, und abgesehen davon, ich finde ja auch immer spannend die ganzen Storys drumherum. Und da hat Olympia, muss man so sagen, auf jeden Fall nicht enttäuscht dieses Jahr. Nee. Ich erinnere nur an diesen Norweger, der öffentlich zugegeben hat, seine Freundin betrogen zu haben. Oh, oder die Nebenverdienste durch OnlyFans. Da hat Georg Fleischhauer, unser Brandenburger, der Bob-Anschieber von Hansi Lochner, hat da offen drüber gesprochen. Da war ich so, ah ja, alles klar.
Irgendwie muss man ja zu seinem Geld kommen. Ich fand diesen einen Trainer im Eiskunstlauf am besten. Der trainiert 16 Athleten aus 13 Ländern. Und ja, nach so einem Lauf sitzen die ja immer in der sogenannten Kiss-and-Cry-Zone und warten da auf ihre Punkte und die Trainer sitzen daneben. Und dieser Trainer, der war ständig da und dann hat er immer nur die Jacke gewechselt, je nachdem, aus welchem Land sein Schützling eben gerade kam.
Da hat er wahrscheinlich einen riesen Koffer im Backstage.
Ja, riesig.
Also Olympia ist und bleibt einfach ein Event mit jeder Menge Anlass zu Diskussionen auf jeden Fall. Und ja, wo geredet wird, ist auch Presse und Aufmerksamkeit und ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, oder?
Das stimmt. Es macht immer wieder Spaß.
Unsere Kurznachrichten.
Bei uns in Deutschland nimmt die Diskussion um ein Social-Media-Verbot für Jugendliche immer mehr Fahrt auf. Die CDU hat das am Wochenende auf ihrem Parteitag auch als Ziel beschlossen. Und auch die SPD will das schon länger. Die CSU als dritte Regierungspartei, die sieht das anders und hält ein Verbot für den falschen Weg. Australien hat ja vor kurzem ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige verhängt.
Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL starten heute die entscheidende Woche bei den aktuellen Tarifverhandlungen. Also diese Woche gibt es definitiv noch keinen Streik, solange gilt nämlich die Friedenspflicht. Aber danach könnte es anders aussehen, weil es auch noch ein paar offene Punkte gibt. Die GDL fordert zum Beispiel 8% mehr Geld und dass der neue Tarifvertrag nur ein Jahr gilt. Die Bahn schlägt 2,5 Jahre vor und bis Freitag haben beide Seiten jetzt noch Zeit, sich zu einigen.
Der mächtigste Drogenboss in Mexiko ist gestern vom dortigen Militär getötet worden. El Mencho wurde er genannt und auf ihn war ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar ausgesetzt. Sein Tod hat Ausschreitungen seiner Bandenmitglieder ausgelöst. Mehrere Medien berichten, dass auch Stützpunkte der Nationalgarde angegriffen worden sind. Die Bande um El Mencho soll nicht nur mit Drogen gehandelt, sondern auch Migranten geschleust, Rohstoffe gestohlen und mit Waffen gehandelt haben.
Ende Dezember, da haben wir hier im Podcast schon mal über die Mehrwertsteuer in der Gastronomie gesprochen. Da war nämlich abzusehen, dass die gesenkt wird zu Jahresbeginn. Das ist jetzt passiert, von 19% auf 7%. Und das Ziel dahinter war, dass Gastronomen die gestiegenen Preise für Energie, Personal und Lebensmittel irgendwie noch stemmen können. Also, dass sie nicht pleite gehen oder dass sie die Kosten am Ende immer weiter auf uns Kunden umlegen müssen. Also, dass am Ende natürlich auch Essen gehen nicht immer teurer wird für uns alle.
Mehrwertsteuersenkung war natürlich positiv, gar keine Frage. Das ist das, was wir wollten und wo wir schon lange für gekämpft haben. Das fängt einiges auf, was in diesem Jahr noch so auf uns zukommt. Der Mindestlohn ist gestiegen, wir gehen jetzt wieder in Tarifverhandlungen. Das heißt, wir wissen nicht, was da passiert und was da noch auf uns zukommen kann. Und Heizkosten und so weiter sind jetzt auch nicht unbedingt stabil.
Das war Hagen Norhausen aus Rheindorf bei Leverkusen. Er hat da eine Gaststätte.
So, und jetzt können wir eine erste Bilanz ziehen und sagen, das hat bis jetzt nicht funktioniert. Das zeigt eine Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA unter 700 Gastronomen. Diese Umfrage zeigt nämlich, viele Gastronomen erhöhen ihre Preise sogar. Mehr als jeder vierte Betrieb hat das zumindest bei der Umfrage angegeben und mehr als jeder dritte beschreibt seine wirtschaftliche Situation aktuell als schlecht oder sehr schlecht. Auch Hagen Norhausen beschäftigt es sehr aktuell, plant er zwar keine Preiserhöhungen, aber die steigenden Kosten sind natürlich da.
Die Sorge schwingt immer mit in den letzten Jahren. Ich habe den Laden ja 2004 von meinen Eltern übernommen. In diesem kleinen Dorf gab es 25 Gastronomien. Heute gibt es noch 4. Die kleinen Kneipen sterben weg. Sowas wie wir hier haben, eine Gaststätte mit Thekenbetrieb, ist kaum noch rentabel.
Also brechen wir das mal runter. Der Mindestlohn, der ist Anfang des Jahres auch gestiegen. Der steigt bis nächstes Jahr auch noch weiter. Dazu kommen die weiterhin hohen Kosten für Energie und Lebensmittel. Und deshalb sagen die Gastronomen jetzt, diese Steuersenkung hat nicht gereicht. Nicht um wirklich Luft zu haben und die gestiegenen Kosten aufzufangen und erst recht gar nicht, um die Preise sogar für die Endkunden, also für uns alle, dann vielleicht sogar zu senken.
Ja, und da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil die Preise fürs Essen gehen so hoch sind, gehen eben immer weniger Leute raus zum Essen. Also zumindest so in richtig klassische Restaurants, ne, der Italiener um die Ecke oder zum Griechen. Anders sieht es bei den großen Ketten der Systemgastronomie aus, also Meckes, Losteria, Nordsee. Die profitieren, auch weil die ja resistenter sind gegen steigende Kosten. Das war übrigens auch vor der Steuersenkung schon eine Kritik, nämlich dass davon letztendlich auch die Großen was haben und nicht die Kleinen, die es eigentlich bräuchten.
Ja, Kritik gab es aber auch nicht nur innerhalb der Branche. an dieser Steuersenkung, sondern auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel dem Handwerk. Da gibt es ja eigentlich die gleichen Probleme, hohe Energiekosten, hohe Personalkosten. Aber diese Steuersenkung, die gab es eben nur für die Gastronomie.
Und wir machen jetzt einen Schwenk hin zu Führerscheinen. 54 Millionen Menschen in Deutschland haben einen. Auch für uns beide, ne, ist das Ding essentiell, um so früh zur Arbeit zu kommen. Ja. Und ja, je ländlicher man schaut, umso wichtiger wird er natürlich.
Das stimmt. Und für uns beide war das wahrscheinlich damals nicht so besonders schwer, eine Fahrschule zu finden. In Berlin wahrscheinlich erst recht nicht, aber auch bei mir in Mönchengladbach gab es genug, gibt es immer noch genug. Aber für Menschen mit Behinderung, die das Autofahren lernen wollen, sieht es ganz anders aus. Da kann es nämlich knifflig werden.
Es gibt aber extra Fahrschulen, die sich extra darauf spezialisiert haben, ne, Menschen mit Behinderungen das Fahren beizubringen. Zum Beispiel mit einer Ausbildung in Gebärdensprache oder in extra umgebauten Autos. So können einige zum Beispiel mit der Hand Gas geben und bremsen. Karl-Heinz Nagel aus Heusweiler hat genau so eine Fahrschule im Saarland. Und der Gute ist inzwischen 71 und der macht das seit 40 Jahren schon.
Und die Idee zu seiner Spezialisierung ist Karl-Heinz Nagel gekommen, weil er 1983 selbst einen Unfall hatte. Und im Krankenhaus hat er dann einen jungen Mann kennengelernt, der querschnittsgelähmt war. Und von dem hat er viel gelernt, sagt der Fahrlehrer.
Heute würde ich sagen, er hat mir mal gesagt, wie dumm ich bin. Wie dumm ich bin, dass ich das nicht weiß. Ja? Und dem hatte ich damals versprochen, wenn ich hier rauskomme aus dem Krankenhaus, mache ich was für Leute mit einer Einschränkung. Und da habe ich angefangen.
Einer seiner Fahrschüler ist Max, der ist 18 und hat seit seiner Geburt eine Spastik in den Beinen. Und trotzdem ist Autofahren für ihn gar kein Problem. Er steuert das Auto eben komplett mit den Händen. Dafür hat er einen Multifunktionsknopf am Lenkrad und ein Gerät, mit dem er mit der Hand Gas geben kann und eben auch bremsen kann. Also seine Füße und Beine braucht er quasi gar nicht. Und für Max gibt es eigentlich keinen Zweifel daran oder gab es keinen Zweifel daran, dass er seinen Führerschein machen wird.
Warum? Weil ich dann selbstständig bin und selbstständig an die Schule fahren kann und nicht mehr mit dem Bus fahren muss.
Und wenn wir jetzt mal ins Saarland gucken und die Fahrschule von Karl-Heinz Nagel, da muss man sagen, seine ist die einzige im ganzen Saarland mit Fokus auf Menschen mit Behinderung. Und es gibt in ganz Deutschland auch nur, ja, ein paar solcher Fahrschulen. Also wir haben mal bei der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände nachgefragt. Die hat keine konkreten Zahlen, schätzt aber, dass ungefähr 5% der Fahrschulen auf Menschen mit Behinderung eingestellt sind. Das ist nicht so viel.
Das sind so ungefähr 500. Ja, also überschaubar.
Für ganz Deutschland.
Ja. Und wer in seiner Fahrschule den Führerschein für Menschen mit Behinderung anbieten möchte, kann dafür eine spezielle Fortbildung machen. Und außerdem braucht man natürlich auch entsprechend umgebaute Schulungsautos.
Ja, und das führt dann eben dazu, dass man wie Max in seinem Fall immer zur Fahrschule von Karl-Heinz Nagel ungefähr 60 Kilometer weit fahren musste, weil er selber in Rheinland-Pfalz lebt. Und das hat dann seine Oma übernommen. Die hat ihn jedes Mal zu den Fahrstunden hingefahren, 60 Kilometer hin und natürlich auch 60 Kilometer wieder zurück.
Es war uns ein Anliegen, dass der Max gerade mit seinem Handicap selbstständiger wird und nicht immer auf uns angewiesen ist. Er muss ja später mal im Berufsleben von A nach B kommen.
Shoutout an die Oma, beste.
Helga Burkhardt, ja.
In der Fahrschule im Saarland ist seit 17 Jahren auch Nagels Sohn Norman involviert und der betreibt inzwischen zusammen mit seinem Vater die Fahrschule und ist Fahrlehrer und auch noch Kfz-Meister. Das heißt, der kann die Autos auch so umbauen, dass Menschen mit Behinderungen sie ohne Probleme fahren können. Also nicht nur für die Fahrschule, sondern ja auch für Privatkunden.
Die Kunden, die hier zu uns kommen, haben Bein ab, Arm ab, Schlaganfälle und es gibt alles an Umbaumöglichkeiten von Joystick-Lenkung über Handgas-Bremssysteme, über Sprachsteuerungen.
Ungefähr 160 Fahrzeuge baut er jedes Jahr behindertengerecht um und Norm Nagel kann dabei auch ganz gezielt auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen, eben je nachdem, was man braucht, kann er gucken und dann kann er irgendwie was basteln.
Voll super. Aber klar, wenn man dann natürlich selber auch mit seinem eigenen Auto fahren will, braucht man so ein umgebautes Auto und das kostet nochmal extra. Aber unter Umständen kann man sich diese Kosten zum Beispiel von der Krankenkasse oder auch der Bundesagentur für Arbeit bezuschussen lassen, wenn es um zum Beispiel berufliche Wiedereingliederung geht. Und außerdem, ich erinnere mich, so ein Führerschein, das macht auch einfach was mit dem Selbstbewusstsein. Ne?
Ja, man wird super. Erwachsener und freier. Die Welt steht einem offen. So, ganz wichtige Frage, weil wir über Olympia gesprochen haben. Ich habe mich das schon gefragt gestern, was mache ich denn jetzt eigentlich den ganzen Tag?
Also das Olympialoch.
Ja, es ist immer so, wenn es läuft, egal ob Winter- oder Sommerspiele, ich gucke das wirklich den halben Tag irgendwie auch manchmal nur im Hintergrund und dann liebe ich es, irgendwelche Entscheidungen zu gucken von Sportarten, die sonst so gar keine Rolle in meinem Leben spielen, die ich auch nicht verstehe. Keine Ahnung, Curling oder irgendwas anderes. Skicross gucke ich normalerweise natürlich nie, wird auch nicht übertragen bei Olympia.
Alles ja, da. Mich hat Snowboardcross, das hat mich gekriegt. Und außerdem in dem grauen Berlin, mich hat diese Sonne und diese schöne Schneelandschaft immer auch, hat mir gute Laune gemacht, sowieso. Aber wir lesen jetzt einfach mal wieder ein Buch.
Genau, Hauptsache die Bildschirmzeit wird erstmal weniger, das ist positiv. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder, wir beide sind wieder für euch da. Macht's gut.
Bis denne.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.